Und wir hatten jetzt vor kurzem, darauf hast du mich nochmal aufmerksam gemacht, was für eine Bedeutung das überhaupt haben konnte, könnte, der Bankraub in Gelsenkirchen. Zuerst hieß es ja, 30 Millionen sind entwendet worden, dann habe ich eine Zahl von 100, manchmal sogar 150 Millionen gehört. Dann habe ich gehört, es könnte ein Insider-Job gewesen sein, also mit einer Sparkasse sowas überhaupt in Verbindung zu bringen, ist auch für mich völlig neu. Für mich ist Sparkasse fast schon eine Behörde, fast schon, würde ich sagen.
Sparkassen sind ja auch unter öffentlichem Recht.
Genau.
Ja, insofern, sie haben eine Halbstaatlichkeit.
Genau,
ja.
genau.
Insofern, und das ist auch nochmal heikel.
Ja, das absolut. Also mit Sparkassen und auch Volksbank verbinde ich so, ja, fast schon Beamtentum. Vielleicht ist es nicht ganz.
Früher waren sie
genau,
aber.
Früher waren sie sogar, genau. So. Und da jetzt zu hören, da ist ein Insider-Job passiert. Also, aber vielleicht klärst du uns auf, warum du denkst, das war nicht nur ein einfacher Raub.
Also erstmal muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen, wie spektakulär dieser Raub war und wie am Ende auch wir damit umgehen werden. So, und das finde ich das eigentlich viel, viel spannendere, was jetzt eigentlich gerade passiert mit diesem Raub. Also was ist passiert? Offensichtlich am späten Abend des 26. Dezember, also zu Weihnachten, kein Mensch denkt über Banken nach und es gibt keinen Publikumsverkehr und so weiter. Gelingt dieser Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen, eine der ärmsten, sozial schwierigsten Städte unseres Landes, und ausgerechnet dort findet dieser Mega-Coup statt.
Ausgerechnet dort?
Ausgerechnet dort. Zwei Tage lang werden dort die Schließfächer geöffnet, wobei das fand innerhalb von wenigen Stunden statt, aber offenbar waren sie zwei Tage dort, mit einem Wahnsinns-Bohrgerät, was mit einer spannenden Wasserkühlung auch noch versehen war, gelingt der Durchbruch zu dem Tresorraum. 3100 Schließfächer werden geöffnet und erst am 29. Dezember kriegt man mit, was da eigentlich passiert ist. Da sind die Diebe längst über alle Berge. Das ist super spektakulär, muss man ganz ehrlich sagen. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, ich habe die Nachricht gar nicht wahrgenommen. Ich habe die Nachricht gar nicht kapiert, weil ich dachte, ja, Sparkassenraub in Gelsenkirchen. Ja, es gibt immer mal wieder Banküberfälle, auch in unserer heutigen Zeit. Ja, wir haben Geldautomatensprengung und
ja,
so weiter.
Ja,
das ist echt,
viel, ja, ja.
Das ist für manche Banden tatsächlich echt ein Geschäftsmodell. Witzigerweise gibt es ja immer dieses Fluchtauto Audi RS6, das hat man hier auch in Mannheim ja gehabt, und das ist ein Auto, was bekannt ist dafür, dass es als Fluchtauto besonders dienlich ist, weil keine Polizei mit so einem Auto mithalten
motorisiert.
Kann. Ja, es ist echt, das ist wirklich krass, also auch so ein Auto wieder dort auch benutzt, also da waren Profis am Werk, das sagen alle jetzt im Nachhinein. Und
glaubst du, es war ein Insider-Job?
Es gibt Auffälligkeiten. Ja, auffällig ist, wie sie relativ unbemerkt so weit kommen konnten. Ja, da haben einfach viele Sicherheitsmechanismen haben da offenbar nicht gegriffen. Und natürlich ist das ein Riesen-Ermittlerthema, warum sie so weit kommen konnten, warum kein Alarm geschlagen worden ist. Das ist doch unvorstellbar in einem Land wie Deutschland, dass man in eine Bank so easy reinkommen kann. Und jetzt kommt die nächste Dimension. Was wurde da eigentlich geraubt? Wir wissen nicht, wie viel da geraubt worden ist. Kannst du das nachvollziehen, Reza? Dass man in eine Sparkasse einbricht, Schließfächer raubt, man weiß nicht, um welche Summen es da überhaupt geht, wie groß dieser Raub war. Wie wirkt das auf dich?
Also ich habe das erste Mal so ein bisschen registriert. Ich glaube, es ging mir wie dir, Banktresorraub. Ich so, krass, dann denkt man sofort an Donald Duck. Also ich habe da so an Tresor gedacht und so weiter. Und dann habe ich das ja als Randnotiz wahrgenommen sozusagen, da ist was passiert. Richtig auffallend war für mich, dass dann die Debatte losging, wie kann in so einer Gegend wie Gelsenkirchen so viel Geld sozusagen in Schließfächern drin sein? Und wenn man von 100 Millionen, 150 Millionen das wurde ja gar nicht versteuert und keine Ahnung was. Da kam auch so ein bisschen so diese Sozialneid-Debatte. Das war dann für mich eher da sehr auffällig, dass die Gesellschaft.
Naja, also das ist ja nicht Sozialneid. Das ist schon die Frage, Moment mal, was lagert eigentlich in diesen Schließfächern?
Ich gehe davon aus, dass viele Gold und Geld speichern. Geld in so Schließfächern drin haben. Papiere, ja, vielleicht, aber welche Dokumente in der heutigen Zeit sind so wertvoll? Die wertvollsten Dokumente sind sowieso beim Notar wahrscheinlich, irgendwelche Urkunden und so weiter. Aber was außer Edelmetalle, Geld, wertvolle Steine, ich weiß, Materialien und so weiter, ein paar wichtige Dokumente. Also mir ist schon klar, dass von den, ich weiß nicht wie viel, 3.100 Schließfächern im Schnitt lassen eine Summe von x-tausend Euro drin sein. Da kommt natürlich eine Summe zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie man auf 150 Millionen kommt. Für mich war es aber auffällig.
Also es gibt Experten, die sagen, man kann einen Durchschnittswert ansetzen für diese Schließfächer.
Ja.
Und man kann von einem Durchschnittswert von 50.000 pro Schließfach
okay
ausgehen. Das ist so ein allgemeiner Wert. Deswegen kommt man auf diese Summe 150
okay, Millionen. Einverstanden, genau. Eine teure Uhr fällt mir gerade ein, ja.
Wobei, die ganzen Rolex-Uhren haben sie ja da gelassen, weil die sind registriert.
Siehst du mal, interessant, wusste ich gar nicht, ja. Okay, eine teure Uhr war jetzt mal ein Beispiel. Aber ich fand das eher interessant. Zumindest das, was ich dann gelesen und gehört habe in den Nachrichten, waren tatsächlich die Debatten so, dass das Finanzämter und so weiter, die haben das gar nicht versteuert, die bekommen das gar nicht mit. Es ging gar nicht so sehr darum, okay, war das vielleicht ein Insider-Job oder nicht? Okay, es wird ermittelt und so weiter. Es ging sofort auf, da wurden keine Steuern gezahlt.
Wie erklärst du dir das? Weil ich finde die Frage auch total spannend, ja, dass man sofort in diese Debatte gegangen ist. Ja, war das möglicherweise Clan-Kriminalität? Also ist da eine Gruppe reingegangen in die Bank, um möglicherweise Geld zu holen, von dem diese Gruppe vielleicht wusste? Ja, weiß man alles momentan noch nicht. Aber was wirklich zu kurz kommt momentan, ist, da sind so viele persönliche Dramen, die da gerade stattfinden.
Das ist traurig.
Da ist der alte Mann, der dort Geld gelagert hat, Bargeld gelagert hat, das für seine Beerdigung vorgesehen war. Ja. Da sind die Ersparnisse fürs Alter. Ja, da sind auch Menschen, die überfordert sind mit der Vorstellung, dass Geld im Grunde virtuell, digital nur sichtbar ist und deswegen an Bargeld geglaubt haben, weil das können sie anfassen, das wissen sie, das ist echtes Geld und egal was passieren kann, Bargeld ist Bargeld, also haben sie das dann am Ende in die Schließfächer getan. So, das ist alles weg.
Ein ganz großer Vertrauensbruch, also was die Sparkasse da geleistet hat. Ich bin bei dir, aber diese
gleich. Das weiß man halt, man weiß es ehrlicherweise nicht. Also das ist auch noch eine Frage der Aufklärung momentan, ob diese Sparkasse alle Sicherheitsvorkehrungen, die Usus sind, auch befolgt hat. Der Sparkassendirektor sagt das ja, dass das so ist.
Also ich habe das Foto gesehen gehabt. Ich fand es auch so ein bisschen komisch, das Ganze als Tresorraum zu bezeichnen. Das sah für mich so ein Lagerraummäßig aus, also zumindest das Foto, was ich da gesehen habe. Ich glaube, das, was ich da mitbekommen habe, weil du gesagt hast, da ganz viele Schicksalsschläge dahinter, ja, sehr traurig. Aber genau das wiederum wurde auch kommentiert und gesagt, ja, selbst schuld, warum hast du es nicht auf die Bank gebracht? Also im Sinne aufs Konto gebracht und so weiter. Wolltest du nicht die Steuern drauf zahlen? Also es wurde sofort wieder diese Debatte eingeschlagen. Ich persönlich war mir zuerst gar nicht bewusst, was für einen gesellschaftlichen Impact das Ganze haben kann. Dass jetzt darüber nachgedacht wird, was wird jetzt alles am Finanzamt vorbei und so weiter und so fort. Ich habe zuerst an den Schaden gedacht, sozusagen. Und du hast vorhin auch wegen Clan-Kriminalität gesprochen. Ich glaube, ja, da gibt es Banden, sehr gut abgesprochene Banden, die sehr gute Kontakte auch haben. Jetzt habe ich gar keine Beweise vorliegen. Ich glaube, das war ein Insider-Job. Das ist einfach zu perfekt gelaufen. Kein Alarm an und so weiter. Kein Video-Footage und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass da ein bisschen was abgesprochen wurde, weil sonst kannst du ja, glaube ich, so einen Coup ja gar nicht durchbringen, ohne jetzt die Insights zu kennen. Und ich glaube auch, weil gerade in der Gegend, wo ich wohne, jetzt bei Heidelberg, gab es eine Zeit lang extrem viele Sprengungen von Geldautomaten. Für mich super ärgerlich, weil von mir Luftlinie war 200 Meter entfernt, ein Geldautomat, der ist jetzt nicht mehr da.
Irgendwann kommt er wieder, aber es dauert Monate.
Ja, aber die haben komplett das war so ein kleines Häuschen, haben sie komplett abgebaut.
Ach so, also da wird gar nichts mehr gebaut jetzt.
Da wird gar nicht, ich kann mich sogar daran erinnern, da war es schon, ich weiß nicht mehr wie lange her, ich habe einen extrem lauten Knall gehört. Dachte ich mir, was war denn das jetzt irgendwie? Und habe danach ein paar Tage später erst erfahren, ich bin da nicht mehr dran vorbeigefahren, dass da einfach eine Sprengung stattgefunden hat. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Und dann haben sie dieses kleine Häuschen, das war kein Sparkassenfiliale, es war so ein kleines Häuschen, was sie extra gebaut hatten. Haben sie komplett abgebaut, also ebenerdig dann auch gemacht. Da kommt jetzt auch garantiert nichts mehr hin. Und das war dann auffällig, da in der Gegend ist dann nochmal was passiert und so weiter. Das ist ja auch gefährlich. Also wir reden ja auch Gefahr für Menschen, Tiere, die drumherum sind und so weiter. Und ich denke mir, so eine Kriminalität werden wir leider wahrscheinlich auch weiterhin sehen.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es weniger wird, sondern die Methoden. Und jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel weiß, oder wenn ein Gangster im klassischen Sinne weiß, hey, Bankraub ist möglich. Ist nicht nur was man in Filmen sieht. Und eine Sprengung von Geldautomaten war möglich. Ich überlege mir auch mal was. Ich bin mir leider fast sicher, dass es jetzt mehr kommen wird.
Also auf jeden Fall, Menschen, die True Crime schon immer spannend fanden, sind durch diesen Fall wirklich, also maximal angefixt. Ja, das ist ja menschlich natürlich, zu sagen, das ist ehrlicherweise auch faszinierend. Also bei allem, was dramatisch ist. Ja,
was fasziniert dich am meisten dran?
Offenbar die Perfektion dieses Einbruchs und auch die gigantische Summe, die da geraubt worden ist und dass man keine Ahnung hat momentan. Also das wird die nächsten Tage und Wochen noch total spannend. Es ist sofort zum Politikum geworden. Es ist sofort ein Thema für den Innenausschuss geworden in Nordrhein-Westfalen. Der Innenminister, der im Grunde Mitaufklärer ist, ja, die AfD, die da mitprotestiert vor der Sparkassenfiliale dort, ja, weil sie im Grunde sich als Hüterin der Bürger verstehen will. Also es ist sofort eine politische Komponente da entstanden. Das wird auch so bleiben. Und die Frage ist natürlich, welche Klagewelle kommt da jetzt auf die Sparkasse zu? Ja, wie werden die Menschen am Ende entschädigt? Werden sie überhaupt entschädigt? Also da ist eine
Dimension. Versicherungssumme ist auch begrenzt, glaube ich.
Da ist eine Dimension drin, unabhängig auch von der Aufklärung dieses Falls. Und momentan hört man ja nur, wie überfordert auch die Ermittler sind. 500.000 Asservate, 500.000 Spuren sind dort hinterlassen worden. Bewusst. Haare. Das, krass. Also es gibt ja offenbar so eine Logik bei manchen Verbrechen. Entweder du hinterlässt keine Spuren oder du hinterlässt ein Chaos an Spuren. So, beides überfordert Ermittler. Und wir haben jetzt letzteren Fall gerade in Gelsenkirchen. Und da muss ich sagen, dieses Thema kann ich als Journalist auf jeden Fall jetzt schon voraussagen, das wird uns noch Jahre beschäftigen.
Ah. Ich bin gespannt. Aber ich gebe dir recht, das ist nicht nur eine Randnotiz gewesen jetzt, dass da was passiert ist. Ich habe das zuerst so wahrgenommen gehabt, als Randnotiz, aber ich merke auch die Relevanz und den Impact, den es noch haben wird in Zukunft. Super spannend. Ich würde sagen, wir kommen zum dritten Thema. Da weiß ich, dass du der absolute Experte bist als ehemaliger Chefredakteur und auch journalistisch auch noch aktiv. Darf ich dich fragen vielleicht, bevor wir da einsteigen? Du warst Chefredakteur des Mannheimer Morgens, jahrelang, viele Jahre, so haben wir uns auch kennengelernt. Und jetzt bist du es nicht mehr. Was machst du jetzt eigentlich?
Oh, ich mache verschiedene Projekte momentan, aber was ich konkret momentan mache und machen werde, dafür ist es noch zu früh, öffentlich zu sprechen.
Okay,
ich werde dich um Verständnis.
Ich werde dich weiterhin nerven damit. Ich werde dich regelmäßig fragen. Aber kommen wir zu dem Thema. Ich habe das als Mediensterben für mich erstmal fast gehabt. Dann hast du mich korrigiert, hast gesagt, ja, eher Medienkrise.
Aber sag mal, warum war das für dich ein Mediensterben? Also warum siehst du für dich das Thema Mediensterben? Was siehst du, was ich vielleicht gar nicht sehe?
Den ganz konkreten Fall, dass der regionale Fernsehsender bei uns, der heißt RNF, ich glaube, das ist sogar der älteste private Fernsehsender in Deutschland. Also, habe ich mal gehört. Und der war schon mal insolvent, so wie ich es verstanden habe, und vielleicht sogar mehrmals, ich weiß es gar nicht, und ist jetzt aber definitiv nochmal insolvent gegangen. Das war jetzt vor wenigen Wochen, glaube ich, wo das jetzt stattgefunden hat. Und da sehe ich einen Sterbevorgang. Ich habe auch das Gefühl oder den Eindruck, ich habe nicht die gleichen Einblicke wie du, dass ja Medienhäuser auch extrem am Einsparen sind. Also von RTL habe ich jetzt gelesen gehabt, die sparen ja extrem ein. Ich glaube, der Mannheimer Morgen auch, so wie ich es verstanden habe, spart ein bisschen ein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt recht habe, das Ganze mit Mediensterben zu betiteln. Vielleicht ist es auch eine Medienkrise. Aber ich sehe definitiv, dass da massiv eingespart wird. Deswegen ist es vielleicht ja Vorbote für mich, zumindest für Mediensterben.
Ja, Mediensterben würde ich momentan überhaupt nicht sagen, weil wir gleichzeitig in den vergangenen Jahren bei allen Sparmaßnahmen von etablierten Medien, bekannten Medien, wir auch gesehen haben, dass neue Medienmarken entstanden sind und starke Marken auch wachsen konnten und wir eine Medienvielfalt in diesem Land weiterhin gewährleisten können, die ja auch Grundlage für Demokratie ist. Insofern, ich sehe es nicht ganz so pessimistisch, aber dass Dinge sich gerade radikal verändern, nicht nur bei der Mediennutzung, sondern auch in der Medienwirtschaft, also das ist ja nicht zu übersehen.
Welche Marken sind da jetzt besonders stark gewachsen?
Naja, es gab natürlich spannende Entwicklungen. Die Neue Zürcher Zeitung hat sich den deutschen Markt nochmal wirklich ganz anders vorgeknöpft. Es gibt Reichweitenportale, die nach wie vor wachsen. Also im Digitalen wächst die Bild-Zeitung, wachsen auch andere Portale. Mhm. Es gibt ganz starke Online-Portale wie NTV, T-Online und so weiter, ja, die gar nicht so als Leitmedien wahrgenommen werden, aber die eine ganz, ganz starke Nutzerschaft, treue Nutzerschaft haben. Die Zeit ist ein wachsendes Medium, ja, mit mehreren Ablegern, aber auch dieses klassische Magazin und Zeit Online, das ist eine super erfolgreiche Marke, gilt im Grunde so innerhalb der Branche als die Marke, die es irgendwie so allen vormacht, wie man so aus der alten One-Product-Only-Welt im Digitalen sichtbar bleiben kann.
Aber interessant, würdest du da unterscheiden zwischen Medien wie zum Beispiel Fernsehsender, weil ich jetzt gerade das Beispiel von RTL genannt habe.
Ja, lineares Fernsehen hat natürlich echt ein Thema. Also ProSieben ist genau das Gleiche gerade, ja. Berlusconi hat jetzt die Mehrheit an ProSieben, so, und auch dort gibt es dann Sparmaßnahmen. Also da wird natürlich in manchen Bereichen, gerade des linearen Fernsehens, da wird es jetzt echt eng, ja. Und
unterscheidest du zwischen dann Print? Also Print- und Online-Medien und Fernsehen? Würdest du sagen, da ist dann noch ein Unterschied?
Das sind für mich drei verschiedene Welten.
Ah, okay. Also ich habe sie so ein bisschen subsumiert, wenn ich ehrlich bin. Okay.
Ja, was ja auch für mich interessant ist. Ne? Ja. Also lineares Fernsehen ist im Grunde wie die Printzeitung ein Medienprodukt, das seit Jahrzehnten funktioniert, das aber auch feststellen muss, Nutzerschaft verändert sich, Erwartungen verändern sich. Und diese alten klassischen Produkte müssen darauf reagieren. Gleichzeitig haben sie aber auch treue Nutzer. Also Tageszeitungen haben treue Nutzer, treue Leser. Und Tageszeitung wird es als Printprodukt auch noch eine Weile geben, genauso wie es lineares Fernsehen noch eine Weile geben wird. Aber die Vielfalt drumherum, die ist riesig geworden. Und so breiten sich die Märkte aus und gehen eben nicht nur in diese klassischen alten tradierte Produkte hinein, also Werbemärkte gehen da nicht nur hinein, sondern sie gehen ganz woanders hin und Social Media ist halt ein Riesenthema dabei.
Absolut. Ich will noch ganz kurz auf das Beispiel nochmal zurückkommen von RMF. Ich habe die eine der letzten Folgen gesehen gehabt, die sie ausgestrahlt haben. Ich bin darauf gekommen, weil der Chefredakteur auf Social Media einen Post gemacht hat und da sozusagen ganz grob zusammengefasst. Er hat die Schuld eher bei den Unternehmen aus der Region gesehen, warum die RNF jetzt in dem Fall pleite geht. Warum sieht er die Schuld dort? Weil er die Werbeeuros eher auf Meta, auf Google und so weiter ausgegeben werden, aber nicht bei den regionalen Medien, regionale Fernsehsender und so weiter. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich gebe ihm da auch recht. Ich jetzt zum Beispiel als ein Unternehmer aus dieser Region habe jetzt eher nicht so dran gedacht, meine Werbeeuros für die Produkte, die ich anbiete, zum Beispiel auf RNF zu schalten.
Warum nicht?
Klingt jetzt komisch, aber ich habe einfach nicht das im Blick gehabt. Also ich habe auch nicht das Angebot erhalten, dass ich das machen kann. Und gerade jetzt bei RNF war das auch interessanterweise der Fall. Da habe ich vor, ich will nicht lügen, vor 2-3 Jahren vielleicht, mehrmals angefragt gehabt, ob die beispielsweise sich vorstellen können, über meine Eventreihe, das Dinner im Schloss, ja, mal vorbeikommen wollen, mal darüber berichten wollen, dass wir mal sprechen und so weiter und so fort. Also original, mehrmals angefragt. Ich habe nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Also keine Antwort auf meine Anfrage hin. Ich habe das sogar über einen Kontakt versucht. Auch keine Rückmeldung bekommen. Das fand ich interessant. Also klar hatte ich erst in dem ersten, mein erster Gedankengang war, vielleicht kriege ich die auf mein Event und dann schreiben die oder veröffentlichen da was. Aber hätten die mir gesagt, ja, Resa, wir kommen gerne vorbei, aber es kostet so und so viel, dann hätte ich zumindest mal so eine Awareness, dass da ist ein Angebot da, ich kann da potenziell was machen. Ich habe tatsächlich vorher nie daran gedacht. Ich habe andere Baustellen im Kopf, sage ich jetzt mal.
Ja, wobei da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen klassischer journalistischer Arbeit, ja. Das kostet dich nichts,
ja.
Ja, und einen Werbeplatz, den du hättest buchen können.
Ja, genau, das ist ein Unterschied, genau. Ich habe auch in meinen Anfragen auch erklärt gehabt, du, das hat eine gewisse gesellschaftliche Relevanz, ich habe da verschiedene Akteure auf meinem Event und so weiter, wir reden über gesellschaftlich wichtige Themen, keine Antwort.
Ja, aber da darfst du nicht beleidigt sein, Resa.
Bin ich auch nicht. Ich bin erst dann beleidigt, und da war ich wirklich beleidigt, als dann gesagt wird, die Unternehmer aus der Region sind dran schuld. Die Unternehmen aus der Region sind dran schuld, dass wir pleite gehen. Dann werde ich ja konkret und direkt angesprochen. Genauso, wenn es gesagt würde, alle 42-Jährigen aus Heidelberg sind dran schuld, dann bin ich ja auch angesprochen. Also, ich will auch keinen Witz drüber machen, aber da habe ich mich schon selber gefragt gehabt, wie, vielleicht war es auch ein Ausnahmefall bei mir, aber wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, angefragt werde und das nicht nutze, dann darf ich nicht diese Gruppe von Unternehmen oder Menschen oder was auch immer die Schuld geben, dass ich nicht mehr so weitermachen kann.
Ich kann deinen persönlichen Fall gut nachvollziehen. Ich kann allerdings auch dieses Statement nachvollziehen, weil es natürlich ist es emotional und es ist natürlich auch ein hartes Urteil, aber es benennt ja ein Grundproblem, das wir haben, nämlich, dass wir erleben, wie Wirtschaft und Politik in Sonntagsreden sagt, ja, wir müssen sicherstellen, dass Journalismus hier in der Region und im Lokalen funktioniert und prosperiert, unabhängig bleiben kann. Und gleichzeitig wandern natürlich Etats woanders hin. Und sie wandern eben nicht nur, ja, oder manchmal auch gar nicht mehr in die regionalen Medien. Dabei haben die noch Reichweiten, ja, gar nicht so schlecht. Aber sie wandern zu Social Media, sie wandern zu Google, also zu den großen Tech-Plattformen. So, und dieses Thema ist benannt worden und da ist ein Kern, der absolut richtig ist. Da gibt es einfach ein Problem. Also wenn wir lokalen, regionalen Journalismus wollen, dann ist es nicht nur die Aufgabe von diesen Medienhäusern, irgendwie zu versuchen zu überleben, sondern es ist mehr. Es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wollen wir, dass es diesen Journalismus gibt? Wollen wir, dass es Redaktionen gibt? Oder wollen wir einfach nur zugucken, wie Marken versuchen zu überleben? Und wir verändern nichts bei uns. Wir denken gar nicht drüber nach. Also es war ein Wachrütteln und für meine Begriffe total nachvollziehbar.
Also, du hast gerade gefragt, wollen wir, dass das überlebt? Ich kann dir sagen, zumindest, dass ich es möchte. Ich bin auch bereit, dafür zu zahlen. Wofür ich aber nicht bereit bin, zum Beispiel, um jetzt vielleicht auch von diesem einen konkreten Fall von RNF ein bisschen wegzukommen, allgemein über Medien zu sprechen. Ich möchte auf jeden Fall nicht das, was momentan gemacht wird. Ich möchte einen Artikel lesen auf Spiegel Online, da möchte ich einen Artikel lesen bei der RNZ, das ist regional aus Heidelberg, da möchte ich einen Artikel lesen bei der Süddeutschen und so weiter und so fort. Und ich habe keine Lust, 20 Abos abzuschließen, Monatsabos abzuschließen. Und ich habe keine Lust, 20 mal 2,99 € zu zahlen für einen Artikel, den ich einmal lese. Und gleichzeitig schätze ich aber auch diese Arbeit. Aber da muss ein Verständnis da sein, dass ich nicht jedes Mal meine Kreditkarte zucken möchte. Ich bin aber bereit, und das ist wichtig zu sagen, wie bei Spotify, Apple Music und so weiter. Ich bin bereit, einen Betrag im Monat zu zahlen. Der kann 12, 13, 14, 15 Euro sein. Da möchte ich aber eine Art, wer das macht, ist mir egal, muss kein US-Konzern sein, eine Art zentralen Zugang haben. Mhm. zu verschiedenen Medien, wo ich auch nicht jedes Mal meine Kreditkarte zucken muss. Ich will es so einfach haben, dass ich beispielsweise für 15 Euro im Monat fast schon eine globale Library wie bei Apple Music, wie bei Spotify auf die zugreifen kann. Wieso kriegt ihr Medienhäuser sowas nicht hin?
Also ich bin gerade kein Medienhaus, insofern fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen mit ihr Medienhäuser. Es gab diese Versuche schon. Es gab solche Plattformen, in denen man Einzelartikel tatsächlich kaufen konnte von verschiedenen Medien. Also das gab es und oder es gab wie so ein Pay-as-you-go-Modell, ja, dass man im Grunde wie so eine Prepaid-Karte aufladen konnte und je nachdem, wie viel man dann an Artikeln gelesen hat, wurde das dann abgezogen. Also ich war selber Abonnent, Blendle hieß das, habe ich gemacht. So, hat nicht funktioniert langfristig. Es wird jetzt in der Branche nochmal einen neuen Versuch geben in Deutschland. Das Modell heißt Unlock. Macht eine Kollegin, die Chefredakteurin war bei der Stuttgarter Zeitung und die einen neuen Anlauf nimmt jetzt. Und ich finde allein diesen Anlauf aller Ehren wert. Und eigentlich muss diese Branche die Daumen drücken, dass solche Modelle auch funktionieren. Weil wenn diese klassische, ja im Grunde auch echt teilweise noch situierte, gut situierte Zeitungsbranche wirklich nicht so gut kann, dann ist es, sich klassisch mal zu reformieren und zu sagen, lass uns mal in Geschäftsmodellen nochmal vielleicht ein bisschen neu erfinden. Und ich glaube, dass es diese Impulse einfach braucht und vielleicht braucht es auch mehr externe Impulse, damit diese Branche ein bisschen flexibler wird. Also ich muss dir in deinem Befund ein Stück weit auch Recht geben. Ja, man fragt sich ja, wieso schaffen das andere Branchen und wieso schafft das eigentlich die klassische Zeitungsbranche nicht in einer flexibleren Finanzierungswelt erfolgreich sein zu wollen.
Aber ich merke, du glaubst schon ganz stark noch, dass die Medien, die du jetzt gerade meinst, Zeitungen und so weiter, auf jeden Fall mittellangfristig weiter Bestand haben werden.
Ja, es wird sie geben. Die Frage ist natürlich, wie viele Menschen stecken hinter diesen Medien? Also klassische Regional- und Lokalzeitungsmarken werden bleiben. Und natürlich kann man sich überlegen, wie sehr KI zum Beispiel dabei helfen kann, diese Marken lebendig zu halten, also quasi Content zu erstellen. Aber wie viel Recherche steckt am Ende dahinter? Wie viel Fact-Checking steckt dahinter? Wie viele Menschen haben die Möglichkeit, auch durch eine persönliche Haltung, durch Kommentare, durch besonderes Arbeiten miteinander auch kreative, tolle neue Formate zu entwickeln? So, das ist für mich die viel, viel wichtigere Frage. Die Marken werden bleiben, aber die Frage ist, wie viele Redaktionen, die auch Redaktionen sich nennen können, wird es künftig geben?
Ganz verrückte Idee. Ich weiß auch gar nicht, was du darüber denkst. Wir haben die Öffentlich-Rechtlichen, die ja unfassbare 10 Milliarden im Jahr einnehmen.
Der umsatzstärkste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt.
Ja. Also unfassbare 10 Milliarden. Also es gibt Länder, die haben ein geringeres BIP, wie die Öffentlich-Rechtlichen Einnahmen haben. Crazy. Ich glaube, und ich bin der Meinung, die haben eine wichtige Funktion. Mir sind eigentlich alle Arten von Content vollkommen egal, was sie öffentlich-rechtlich machen. Mir ist nur wichtig, dass sie faktenbasiert und unabhängig Informationen wiedergeben. Ich glaube, das ist die wichtigste Funktion. Dafür bin ich auch bereit zu zahlen. Ich bin nicht für jeden Quatsch bereit zu zahlen, den die machen, aber wir sind ja alle gezwungen zu zahlen. Was wäre aber, wenn wir sagen, okay, die Öffentlich-Rechtlichen, die sollen dieses faktenbasierte Recherchen, die haben dann auch die Mittel dafür, die haben nicht diesen wirtschaftlichen Druck, dann sozusagen Infos zu recherchieren, zu präsentieren und so weiter. Und die privaten Medienhäuser, die gehen viel mehr mit der Zeit. Was ich damit meine, ist unser Format gerade zum Beispiel Podcasts oder Content, der so aufbereitet ist, welcher auf TikTok funktioniert. Nicht, dass es jetzt meine Wahl wäre, das zu konsumieren, aber ich glaube, wenn Medienhäuser so einen krassen Wechsel in der Richtung machen würden, also viel mehr mit der Zeit gehen würden. Ich glaube, dass da viel mehr Potenzial ist, statt zu schauen, wie können wir diese Paywalls nochmal anders aufziehen und so weiter und so fort. Also was hältst du davon, dass einfach ein krasser Umbruch? Also ich glaube leider nicht mehr so an Print, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir bis vor kurzem tatsächlich noch ab und zu einen Spiegel gekauft, also Printversion. Ich muss dann immer an meine Schulzeit denken, weil damals war ich ein ganz großer Fan von Spiegel einmal die Woche sonntags lesen. Das habe ich sehr gerne gemacht. Oder Wochenende lesen, so rum. Und jetzt mittlerweile ist es ja eher lästig, das zu machen und viel zu teuer gefühlt, so im Vergleich zu dem, was ich früher bezahlt habe. Aber was hältst du davon, wenn die Medienhäuser sagen, okay, wir gehen jetzt total mit der Zeit und dieses faktenbasierte Recherchieren und so weiter, das funktioniert einfach nicht mehr unter dieser wirtschaftlichen Drucksituation.
Ja, aber dann gute Nacht. Also sich nur noch dem Markt hinzugeben und das zu machen, was am besten irgendwie sichtbar bleibt, ja, also nur noch in Bits and Pieces Content rauszuballern, das kann ja nicht mehr Journalismus sein. Journalismus brauchen wir. Und eigentlich müsstest du viel tiefer ansetzen und sagen, vielleicht sind wir eine Gesellschaft geworden, die gar nicht mehr kapiert, wie wichtig Journalismus ist. Oder vielleicht gibt es zu viele Teile dieser Gesellschaft. Brauchen wir viel mehr Medienbildung, damit überhaupt Menschen ein Gefühl dafür damit viel mehr Menschen ein Gefühl dafür bekommen, dass Journalismus für ihr Leben echt wichtig ist. Nämlich als Entscheidungsgrundlage, auch um eine Haltung einnehmen zu können in manchen Themen. Also, ich wäre sehr dafür, das Schulfach Demokratie endlich mal einzuführen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das nicht längst auf den Lehrplänen haben. Und Medienbildung gehört in diesen Bereich Demokratiebildung auch hinein. Denn ohne Medien wissen wir nicht, in welchem System wir eigentlich hier leben. Und wir müssen eine Klarheit darüber bekommen, wie wir als Bürger, als mündige Bürger mit Themen umzugehen haben. Und Demokratie als Schulfach wäre für mich da die Grundlage erstmal. Und dann würden auch, glaube ich, alte, tradierte Medien, die klassisch journalistisch arbeiten, eine andere Ernsthaftigkeit auch gespiegelt bekommen. Ich glaube, man würde sie anders wahrnehmen. Man würde auch viel mehr sie wertschätzen für das, was sie jeden Tag tun, um Demokratie zu erhalten.
Lass mich das angreifen.
Feuer frei.
Lass mich das angreifen. Macht ja keinen Spaß, wenn wir der gleichen Meinung sind. Du hast gesagt, gute Nacht, wenn wir uns dem Markt völlig hingeben müssen. Ja, aber so läuft es. Ich als Unternehmer muss mich auch dem Markt völlig hingeben. Wenn A nicht funktioniert, muss ich B machen.
Ja gut, aber dann kannst du auch sagen, ja warte mal, dann ist ja die Diktatur vielleicht auch das viel effizientere System als die Demokratie.
Dann, wir haben doch das ÖRR, wir haben doch da Journalisten, die berichten. Dazu bin ich ja schon verpflichtet, gezwungen, sogar ich komme ins Gefängnis, wenn ich nicht zahle. Also ich muss ja da schon meinen Beitrag leisten. Warum sollen dann normale in Anführungsstrichen Journalisten dann trotzdem alte Geschäftsmodelle weiterhin durchführen können, wenn aber der Markt nach was komplett anderem schreit? Ich wäre bei dir, hätten wir nicht die ÖRR mit den 10 Milliarden im Jahr. Dann würde ich sagen, ja, du hast vollkommen recht. Aber deren Aufgabe ist es ja auch, vierte Staatsgewalt.
Reicht dir das an medialer, an journalistischer Vielfalt? Reicht dir das an Meinung, an Unterschiedlichkeit, an Informationszugängen? Und vor allem, wo ist dann der Lokaljournalismus?
Wenn du so konkret fragst, ob es mir reicht, ich vermute nicht. Also da bin ich ehrlich, das wird mir nicht reichen. Ich glaube, regional ist es auch wichtig, natürlich das zu covern. Dann wäre natürlich die Überlegung zu sagen, die OER machen einen schlecht gemachten Instagram-Kanal weniger. Ich bin manchmal erstaunt, was sie da alles posten auf Instagram. Machen das weniger und dafür bauen sie regionale Studios auf. Als Beispiel, wir reden ja von 10 Milliarden im Jahr. Ich glaube, das bekommen die schon hin. Ich glaube, nur an alten Geschäftsmodellen festzuhalten, das tut den Journalisten an sich auch nicht gut. Wenn ich ehrlich
bin. Da sind wir uns total einig. Also Geschäftsmodelle müssen sich verändern in einer völlig veränderten medialen Welt. Die Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten, die bilden wir doch beide auch ab.
Ja.
Also wo sind wir denn alleine schon in unserem normalen privaten Mediennutzungs Kosmos überall unterwegs. Ja, wir haben doch eben nicht nur ein oder zwei Quellen, sondern viel, viel mehr.
Ja, ich sehe das nicht so, ich mag das total, aber du siehst es total idealisiert. Ich meine es in positivsten Absichten, die du dir vorstellen kannst. Aber ich glaube einfach, wenn wir heute uns eine Meinung holen wollen, dann sind die normalen Medien, die wir haben, nicht mehr das Format. Wir holen Meinungen aus von YouTube-Kanälen, YouTube-Podcasts und so weiter.
Ja, aber dann gehören die Medien, die auch Zeitungen produzieren, gehören natürlich auch zu YouTube. Da sind sie doch auch. Aber sie müssen natürlich reagieren. Sie müssen natürlich den Ehrgeiz haben, auch im Grunde sich da ehrlich zu machen und zu sagen, ja, wo sind eigentlich die Menschen? Und wo sind vor allem die jüngeren Generationen unterwegs? So. Und welches Angebot wollen wir denen eigentlich geben? Aber dass sie ihre Standards dafür aufweichen, dann sind sie tot. Das dürfen sie nicht.
Bin ich bei dir. Also Standards sollen nicht aufgeweicht werden. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, jetzt wo du mich gefragt hast, also mir ist es wichtig, dass es weiterhin regionale Nachrichten gibt und so weiter und so fort. Ich glaube einfach nur, das wird nicht mehr lange weiter gut gehen. Das ist so.
Das kann auch sein. Also es kann sein, dass wir innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre da echte Verwerfungen erleben werden. So, und dann haben wir auch nochmal eine völlig andere Debatte, wie wir Lokaljournalismus grundsätzlich stützen können. Mich hat tatsächlich gewundert, und jetzt komme ich mal auf RNF zu sprechen, dass wir nach dieser Insolvenz noch nicht die politische Debatte darüber gehabt haben. Also lässt Politik zu, dass Lokaljournalismus stirbt, dass eine lokaljournalistische Stimme stirbt? Das würde ich gern mir noch mal länger anschauen, ob das so ist. Wenn das so ist, dann haben wir echt ein Riesenproblem hier. Weil Politik muss sicherstellen, dass es keinen Einfluss gibt auf die Inhalte, aber Politik muss auch sicherstellen, dass es diese Inhalte gibt.
Korrekt. Da sind wir einer Meinung. Carsten, es bleibt spannend, wie bei den anderen Themen auch.
Ich danke dir, Reza.
Ich habe zu danken. Bis bald wieder.
Bis bald.